Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Neue Woche, neuer Montag, neues Update. Wir gucken heute am Montag, den 7. September, auf die Themen des Tages, liefern euch Hintergründe und wir wollen mehr wissen. Auch dazu, was da seit Tagen in Leipzig im Stadtteil Connewitz passiert. Es gibt heftige Ausschreitungen und Auseinandersetzungen zwischen linken Demonstrierenden und der Polizei. Anlass war eine aufgelöste Hausbesetzung, aber es geht um mehr. Das sagt der Journalist Josa Mania Schlegel. Es geht um den angespannten Wohnungsmarkt in Leipzig.
Und dann gibt es eben Menschen in Leipzig, die laufen da jeden Tag dran vorbei und sehen, wie dieses Haus nicht bewohnt ist. Und spüren gleichzeitig, wie ihre Mieten vielleicht steigen. Und in dieser ganzen Stimmung wurde dann eben ein Haus besetzt und dann noch eins. Und dann gab es eine Demonstration und die ist in der Tat eskaliert. Aber ich finde, die große Frage ist, woher kommt das?
Josa erklärt euch gleich noch mehr dazu. Außerdem wollen wir wissen, wie man Wut kontrollieren kann. Also ihr rastet richtig aus, so wie der Hulk, so uah! Ja, und dann habt ihr euch nicht mehr unter Kontrolle. Aber eigentlich wollt ihr das gar nicht, weil ihr wisst, das ist nicht so richtig gut für euch und auch nicht für andere. So, was macht ihr dann? Vielleicht solltet ihr anfangen zu... Vielleicht solltet ihr anfangen zu gähnen. Das sagt Tobias Freier, der ist Psychologe.
Also in einer Situation, wo mir eigentlich überhaupt nicht jetzt nach Gähnen zumute ist, sondern nach Schreien, Toben, was weiß ich, sich einzutrainieren, dann zum Beispiel künstlich zu gähnen oder irgendwelche Aktionen zu machen, die halt das ganze Ding verlangsamen und eher kontraintuitiv sind.
Immer dieses Gähnen, ne? Aber soll helfen. Wir gucken uns das genauer an. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Sie ist eine der führenden Oppositionspolitikerinnen in Belarus, Maria Kolesnikova, und seit heute ist sie verschwunden. Was Augenzeugen beobachtet haben, das klingt nach einer Entführung. Von offizieller Seite heißt es nur, dass es keine Festnahme gab. Raphael Krämer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist mit Kolesnikova passiert? Was weiß man bisher?
Ja, also so richtig scheint da niemand in der Demokratiebewegung in Belarus Bescheid zu wissen. Da heißt es nur, der Aufenthaltsort von Maria Kolesnikova ist unbekannt und der Koordinierungsrat fordert ihre sofortige Freilassung. Also zu diesem Gremium gehört die Politikerin, das sich für einen friedlichen Machtwechsel in Belarus einsetzt. Das Machthaber Alexander Lukaschenko vorwirft, sich an der Macht zu klammern und deshalb die letzten Wahlen gefälscht zu haben. Und dieser Koordinierungsrat ist aber offenbar immer mehr Repressalien der Behörden ausgesetzt. Denn schon in den letzten Tagen wurden führende Mitglieder des Rates festgenommen oder so sehr bedroht, dass sie ins Exil gegangen sind. Und Kolesnikova hatte dagegen immer wieder betont, in Belarus bleiben zu wollen.
Was heißt das denn jetzt? Also kommt nach Verhaften und Bedrohen dann jetzt entführen?
Ja, dazu gibt es zumindest Berichte eines Internetportals in Belarus. Das beruft sich auf Zeugen. Laut denen soll Kolesnikova heute Morgen in der Hauptstadt Minsk von schwarz gekleideten Männern gepackt und in einen Kleinbus gestoßen worden sein. Kein Polizeibus, sondern ein Auto, das mit Werbung bedruckt war. Also ein ganz normales ziviles Fahrzeug. Also seitdem hat keiner mehr was von ihr gehört. Ihr Handy ist nicht mehr erreichbar. Auch ihr Anwalt hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Und sie ist nicht die Einzige, die mutmaßlich entführt worden ist. Zeitgleich sind wohl noch zwei Mitarbeiter von ihr verschwunden, ihr Pressesprecher und ein weiterer Vertreter des Koordinierungsrates.
Die belarussische Regierung will aber damit nichts zu tun haben.
Nee, also die Polizei in Minsk weist Vorwürfe zurück, dass sie Kolesnikova festgenommen haben soll und auch das Innenministerium streitet alles ab. Nach Berichten russischer Medien prüfen Ermittler angeblich auch ihrerseits, ob die Politikerin entführt worden ist. Das nehmen ihm aber weder der Koordinierungsrat noch zum Beispiel die EU ab. Die sieht die mögliche Entführung als weiteren Schritt, die Bevölkerung einzuschüchtern, denn man muss sagen, willkürliche und politisch motivierte Festnahmen sind in Belarus tatsächlich nichts Neues. Erst am Wochenende sind ein weiteres Mal mehrere hundert Demonstranten festgenommen worden und ein deutliches Statement kommt auch von der führenden Oppositionspolitikerin in Belarus aus dem Exil in Litauen, von Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja. Sie spricht von Regierungsterror und nennt die mutmaßlichen Entführungen einen Versuch, die Arbeit des Koordinierungsrats zu sprengen und seine Mitglieder einzuschüchtern.
Wie wichtig ist denn Kolesnikova für die Protestbewegung?
Ja, sehr wichtig, muss man wohl sagen. Sie ist eine von den drei Frauen, die zu den Gesichtern der Bewegung geworden ist und die einzige von ihnen, die noch im Land geblieben ist. Sie hat es mehrere Male betont, dass sie nicht ins Exil gehen will. Das hatten ihre beiden Mitstreiterinnen in der Sorge um ihre Sicherheit gemacht, darunter ja auch die Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja selbst. Kolesnikowa hatte letzte Woche noch damit Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass sie eine neue Oppositionspartei gegründet hat in Belarus. Und sie war auch gestern erst noch bei den Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko in Minsk mitgelaufen, war mittendrin in dieser Demo dabei.
In Belarus ist die wichtigste Oppositionskandidatin vor Ort offenbar entführt worden. Es gibt Berichte, dass sie in einen kleinen Bus gezerrt wurde. Die Behörden streiten ab, damit etwas zu tun zu haben. Aktuelle Infos bei uns im Update von Raphael Krämer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit August steigen in Frankreich die Corona-Neuinfektionen wieder stark an. Jeden Tag melden die Behörden dort tausende neue Fälle, zuletzt über 8000. Und mittlerweile gelten deswegen auch 28 der 100 Departements in Frankreich als rote Zone. Also da können die Behörden dann besondere Maßnahmen gegen das Virus veranlassen. In Spanien, wenn wir mal dahin gucken, ist es ähnlich. Sehr, sehr viele Neuinfektionen. Und seit vergangener Woche gibt es eine Reisewarnung für das ganze Land und die Kanarischen Inseln vom Auswärtigen Amt. Wir würden gerne wissen, wie kommt das? Weil in diesen Ländern hat es ja einen im Vergleich zu uns, wie in Deutschland, wirklich harten Lockdown gegeben. Das war sinnvoll, weil die Zahlen ja dann gesunken sind, aber jetzt steigen sie wieder. Christina Sartori ist Medizinjournalistin und kann uns das jetzt erklären. Christina, gibt es eine Erklärung dafür?
Es gibt eine mögliche Erklärung, die hat der Virologe Christian Drosten in seinem letzten Podcast genannt. Und zwar ist das die Perkulation. Perkulation, das ist ein Modell aus der Mathematik und das kann man auf ganz viele verschiedene Phänomene übertragen. Also nicht nur jetzt, wie sich ein Virus ausbreitet, sondern auch darauf, wie Sahne steif wird, wie Filterkaffee gekocht wird oder auch wie Wasser durch Gestein sickert. Also es heißt, sogar auf Waldbrände kann dieses Modell angewendet werden.
Perkulation, das ist ein interessantes Wort. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gehört. Also viele unterschiedliche Beispiele. Erklär noch mal genauer, bitte.
Ich nehme mal das Kaffeebeispiel, das hatte auch Drosten gewählt. Also jetzt, wenn man Kaffee kocht, nicht mit Pads oder Alukapseln, sondern richtig Kaffee kochen. Da hat man eine Kanne, darauf stellt man einen Filter, da packt man mehrere Löffel Kaffee rein und dann gießt man schön langsam darüber das kochende Wasser. Und dann sieht man erstmal nichts. Also in der Kanne passiert nichts. Erstmal quillt nämlich nur dieses Kaffeepulver auf und da landet das ganze Wasser. Und wenn man dann immer wieder was nachgießt, dann irgendwann plötzlich, dann läuft der Kaffee unten durch. Und das kommt eben, das ist die Perkulation. Erst passiert nichts und dann plötzlich fließt der Kaffee.
Ja, du hast es jetzt zwar schön erklärt, aber ganz ehrlich, ganz verstanden habe ich es noch nicht. Was fehlt
ich
da noch?
Ich höre schon, ja. Okay. Wichtig ist, was sich im Filter getan hat. Also in dem Filter, da musste sich das Wasser erst einen Weg bahnen durch das Kaffeepulver hindurch. Und da hat sich an mehreren Stellen, erst nur an wenigen, haben sich kleine Hohlräume gebildet, wo sich das Wasser gesammelt hat. Und ab und zu sind die auch miteinander durch so ein kleines Rinnsal, so einen kleinen Tunnel miteinander verbunden gewesen. Und dann kamen aber immer mehr von diesen Hohlräumen dazu, wo sich das Wasser gesammelt hat. Und irgendwann waren das so viele, dass die auch richtig gut miteinander verbunden waren, weil die einfach dichter auch waren. Und dann kann das Wasser richtig fließen und fließt in die Kanne.
Okay, es geht also um diese Verbindung und am Ende, ja, jetzt habe ich verstanden, tröpfelt das Wasser in die Kanne, das Kaffeewasser. Okay, nur wie überträgt man das jetzt auf die Corona-Pandemie?
Also diese Hohlräume, das wäre in der Pandemie jetzt ein Cluster. Ein Hohlraum ist ein Cluster. Also Cluster ist ja immer, wenn man mehrere Infektionen an einem Ort hat, in einer Situation. Also eine Familienfeier, eine WG, ein Betrieb oder so. Das sind Cluster. Und am Anfang hat man in einem Land überall verteilt, mal hier, mal da unten, solche Cluster. Aber es gibt eben kaum Verbindungen zwischen, was weiß ich, der einen Hochzeit und dem anderen Büromeeting, sagen wir jetzt mal. Da gibt es vielleicht mal einen, der hat sich auf einer Hochzeitsfeier infiziert und geht dann an einem nächsten Tag zum Büromeeting, aber da ist er noch gar nicht ansteckend, deswegen passiert da nichts. Aber wenn jetzt immer mehr solche Cluster entstehen, dann steigt eben auch das Risiko, dass es dazwischen Verbindungen gibt. Also in dieses Büromeeting, da kommt jetzt nicht nur einer, sondern da kommen zwei infizierte Kollegen, die kommen von unterschiedlichen Hochzeiten. Der eine ist ja nicht ansteckend. Aber diesmal ist es der zweite. Das heißt, wir haben jetzt einen, der die Infektion da reinträgt. Und wenn es eben eine höhere Zahl von Clustern gibt, wenn da ein gewisser Wert überschritten wird, dann plötzlich, dann bekommt das eine ganz andere Dynamik. Dann geht das plötzlich los. Dann gibt es plötzlich überall viele Fälle. So wie der Kaffee dann auf einmal in die Kanne läuft.
In die Kanne läuft, okay. Das habe ich jetzt verstanden. Und das ist auch in Frankreich und in Spanien dann so passiert? Kann man dann davon ausgehen, nach diesem Erklärungsmodell?
Ja, also das könnte eine Erklärung dafür sein, dass da eben jetzt die Zahlen schon wieder so stark hochgehen. In Frankreich war das ja auch so, dass man sieht, seit August steigen die Zahlen wieder so deutlich. Und man hatte ab Mitte Mai für private Feiern zum Beispiel wieder erlaubt, dass die größer sein können. Da gab es dann keine konkrete Obergrenze mehr für die Gästezahl. Es gab nur die Empfehlung, das klein zu halten. Inzwischen, weil die Zahlen also wieder hoch sind, hat man das zum Beispiel in Paris, im Risikogebiet, hat man das wieder strenger. Aber das war halt eine Zeit lang nach oben hin offen quasi. Also vielleicht hat sich das Virus in Spanien und Frankreich im Frühjahr oder Anfang des Sommers eben stärker verbreitet, als man damals dachte. Und irgendwann war es dann so verbreitet im Land, dass es jetzt zu diesen hohen Zahlen kommt.
Aber warum ist das in Frankreich so und nicht bei uns?
Ja, das ist eine gute Frage und da gibt es noch keine sichere Antwort. Also da kann es auch noch keine Antwort geben vielleicht, weil das sind so viele Faktoren, die das beeinflussen, wie sich das Virus verbreitet. Also wie viele Cluster gibt es, wie schnell verbreiten die sich und verbinden sich miteinander. Das hängt ab von Familienstrukturen, wie die Menschen leben, ob die in der Stadt oder auf dem Land leben, wie die arbeiten, wie viel sie reisen und eben auch, wie verbreitet war das Virus schon, als der Shutdown oder Lockdown eben beschlossen wurde. Sehr, sehr viele Faktoren. Und Christian Drosten hat in seinem Podcast auch gewarnt, wir stehen im Moment besser da, aber das könnte auch in Deutschland passieren. Also es gibt jetzt keinen Grund, sich zurückzulehnen und ganz entspannt zu sein.
Aber gerade steigen die Zahlen ja jetzt auch nicht weiter an, die Neuinfektionen.
Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, das schwankt ja auch. Also von Tag zu Tag kann man da gar nicht gucken. Man muss da über größere Zeiträume gucken. Aber das scheint sich jetzt gerade so ein bisschen einzupendeln. Aber es treten gerade viele Infektionen bei Menschen unter 50 auf. Das sind die Leute, die tendenziell mehr Kontakte haben als ältere Menschen. Und bei Menschen unter 50, da sieht man halt auch seltener, dass es ein richtiges Symptom gibt. Da gibt es viele Menschen, die gar nicht realisieren, dass sie Covid-19 haben. Und das könnte dazu beitragen, dass sich jetzt gerade das Virus stärker verbreitet, als wir es derzeit an den Infektionszahlen ablesen können. Könnte, wie gesagt. Ne? Also es muss jetzt nicht so sein, aber das könnte so sein. Deswegen sicherheitshalber sollte man weiter wachsam sein, also Abstand halten, Hygiene einhalten, die Maßnahmen und die Maske tragen. Und wenn man dann zu so einer Feier geht oder zu so einem Arbeitstreffen, dann vielleicht nicht gleich am nächsten Tag zur nächsten Feier oder zum nächsten Arbeitstreffen oder dann auch nicht gleich am Wochenende zu den Großeltern oder so, sondern versuchen, das so ein bisschen zu entzerren.
Christina, danke dir fürs Erklären, warum die Corona-Infektionszahlen in Frankreich und auch in Spanien wieder ansteigen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es sind Steine und Flaschen geflogen. Es gab brennende Barrikaden auf den Straßen vom Leipziger Stadtteil Konnewitz. Drei Nächte in Folge ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen zwischen linken Demonstrierenden und der Polizei, Tränengas und Verfolgungsjagd inklusive. Josa Mania Schlegel ist Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung, wohnt seit mehreren Jahren in Konnewitz und von ihm wollen wir im Update mehr wissen über diese Demos und Proteste. Josa, eskaliert ist die Situation am Wochenende, weil die Polizei eine Hausbesetzung aufgelöst hat in Leipzig. Was bzw. wie ist es abgelaufen?
In Wahrheit handelt es sich um eine Reihe von Hausbesetzungen und das von Häusern, die ja wirklich seit vielen, vielen Jahren dem Verfall preisgegeben sind, weil sich der Eigentümer denkt, naja, ich warte mal, was das Ding noch so in ein paar Jahren wert ist. Vielleicht lohnt sich das ja gar nicht, das zu sanieren, zu renovieren und Vermieter zu spielen, sondern ich sehe das eher mal so als Teil in meinem Portfolio, in dem sich vielleicht noch andere Häuser befinden. Und dann gibt es eben Menschen in Leipzig, die laufen da jeden Tag dran vorbei und sehen, wie dieses Haus nicht bewohnt ist und spüren gleichzeitig, wie ihre Mieten vielleicht steigen. Und in dieser ganzen Stimmung wurde dann eben ein Haus besetzt und dann noch eins und dann gab es eine Demonstration und die ist in der Tat eskaliert. Das war alles nicht sehr schön. Aber ich finde, die große Frage ist, woher kommt das?
Ja, und woher kommt das? Was sagst du denn? Also ich meine, du lebst in diesem Stadtteil, du beschäftigst dich viel mit diesem Thema. Was ist deine Einschätzung? Woher kommt das?
Es ist eben wirklich so, dass in den letzten 7 Jahren in Konnewitz die Mieten um die Hälfte gestiegen sind. Und gleichzeitig gibt es aber in ganz Leipzig ja um die 12.000 Wohnungen, von denen die Hälfte bewohnbar wäre. Also das ist ein ganz großer Widerspruch. Und Konnewitz ist eben ein Viertel, das gelernt hat, sich gegen so etwas zu wehren und das nicht über sich ergehen lässt. Ja, dessen Bewohner diesen Stadtteil schon als einen Safe Space auch ansehen für alternatives Wohnen, alternatives Leben. Da wurden also in den Wendejahren Häuser besetzt und als dann die Polizei sich noch nicht so richtig sortiert hatte nach der Wiedervereinigung, dann kamen eben immer mal Faschos und Nazis vorbei und haben diese besetzten linken Häuser angegriffen. Und so hat man in Konnewitz gelernt, sich zu verteidigen mit ja, verschiedenen Mitteln, die man gut finden kann oder nicht. Aber das ist sozusagen der Grund für diese Gewalt.
Du sagst, in Connewitz hat man gelernt, sich zu wehren. Es gibt natürlich auch noch eine andere Sicht und die vertritt Roland Wöller, das ist der Innenminister von Sachsen. Der spricht davon, dass das Klima hasserfüllter geworden ist und er sagt auch, dass der Linksextremismus sich in Connewitz verfestigt hat. Wie nimmst du das wahr? Du wohnst in dem Viertel, wie ist dein Eindruck?
Also ich sehe das auch so, dass sich Leute radikalisieren, dass sie immer stärker an der Polizei zweifeln oder an der Stadt, die irgendwie den Wohnraum zur Verfügung stellen soll. Ich finde aber, dass das ein Prozess sozusagen ist, den man hat kommen sehen über viele, viele Jahre. Ich glaube übrigens, dass ein großer, großer Teil, wahrscheinlich 99% der Connewitzer, diese Gewalt verurteilt und nicht mehr sieht. Es gibt hier Bewohner, die zerren dann die brennenden Barrikaden von der Straße. Die rufen auch schon mal Haut ab, wenn da irgendwie eine Antifa-Demo eskaliert. Also niemand will das, niemand findet das gut. Aber wenn Sie sich in dem Viertel umhören, dann werden Sie Leute treffen, die gar nicht so viel darüber reden wollen, warum die Gewalt jetzt eskaliert, weil das weiß eigentlich jeder, sondern die wollen eigentlich darüber reden, wie man das sozusagen verhindern könnte.
Wie könnte man es denn verhindern? So wie ich dich jetzt verstehe, also das Problem ist schon länger bekannt und unterm Strich ist es aber jetzt an der Politik zu handeln, Lösungen anzubieten, Ansätze anzubieten, wie man diesen sehr angespannten Immobilienmarkt in Leipzig, / Connewitz, irgendwie besser unter Kontrolle bekommt, oder?
Ja, ich glaube, so einfach ist es. Ich glaube, nirgends in Deutschland steigen die Mieten so stark wie in Leipzig. Das liegt daran, dass wir hier immer noch ein sehr niedriges ostdeutsches Niveau haben. Und gleichzeitig ist das hier eine absolute Boomtown, in die ganz viele Leute ziehen, die ein ganz, ganz großer Sehnsuchtsort ist. Und die deshalb auch großes Kapital birgt für Anleger, für Immobilienanleger. Und ich glaube, dass die Stadtpolitik ein viel, viel größeres Augenmerk auf diese Situation legen müsste und die sich sozusagen nicht so ganz sich selbst überlassen dürfte. Und jetzt gerade sind die Fronten aber total verhärtet und Hausbesetzer werden aus Wohnungen rausgeprügelt. Und das ist irgendwie nicht sehr zielführend, leider. Und das macht mir große Sorgen.
Jussa Manier Schlegel ist Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung. Er hat uns hier im Deutschlandfunk Nova Update mehr erzählt zur Lage in Leipzig im Stadtteil Connewitz. Danke dafür.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ja, kleiner, soll man eigentlich klar sagen? Ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall gestern Abend Tennisturnier US Open und Novak Djokovic, Nummer 1 der Weltrangliste im Tennis, verliert einen Punkt und darüber ärgert er sich so doll, dass er so einen Tennisball mit dem Schläger nach hinten wegdonnert, offenbar ohne darüber nachzudenken, dass da ja noch jemand steht, und zwar die Linienrichterin, und die hat diesen Tennisball an den Hals bekommen. So, dann ist sie zu Boden gegangen, weil sie wohl offenbar erstmal ziemlich schwer Luft bekommen hat. Djokovic hat ein bisschen erschrocken gewirkt, ist sofort zu der Frau rübergegangen, hat sich über sie gebeugt, aber trotzdem dann Entscheidung der Turnierrichter, Djokovic wird vom Turnier disqualifiziert. Ist also dumm gelaufen für ihn. Deutschlandfunk Nova-Reporter Dominik Peters. Djokovic kriegt ja jetzt mächtig Kritik, ne?
Ja, auch weil es nicht das erste Mal ist in seiner Karriere, dass er mit so einer Aktion aufgefallen ist. Viele aus der Tenniswelt sagen jetzt, der Mann, der ist sportlich top, aber man sieht immer wieder, der hat seine Gefühle auf dem Platz nicht im Griff.
Siehst du das auch so?
Also sagen wir mal so, der ist da ja gestern, du hast es ja gerade beschrieben, der ist nicht komplett ausgerastet, sondern der hat für Tennisprofi-Verhältnisse ja relativ locker und kontrolliert den Ball weggeschlagen. Also in meinen Augen war das schon eher so eine gezügelte Frustreaktion, glaube ich. Aber trotzdem eine ziemlich blöde, muss man auch sagen. Der muss ja als Profi wissen, dass da hinten noch Leute sind. Insofern, auch weil das eben bei ihm schon öfter Thema war, finde ich schon, dass er jetzt mit den Konsequenzen auch leben muss.
Dieses Gefühl Wut, ich glaube, das kennen wir alle, ne? Weil wir eben alle einfach irgendwann mal wütend sind. Ne? Also Stichwort Badminton, ich donner da gerne mal den Schläger irgendwie zur Seite an die Wand, auf den Boden oder schreie im Auto rum, weil die anderen vor mir irgendwie nicht gut fahren. Aber also jetzt dieser Wut, das kann doch an sich nicht schlecht sein, der auch erstmal so den freien Lauf zu lassen, oder?
Also sagen wir mal so, fest steht, Wut immer zu unterdrücken, das ist dauerhaft nicht gut, das kann sogar körperlich und psychisch krank machen. Nur ist es halt komplett situationsabhängig, wie ich mit meiner Wut umgehe. Also klar ist, wenn ich dem Chef oder der Chefin gegenüber sitze, sollte ich ihm oder ihr vielleicht nicht sofort an die Gurgel gehen, wenn die mir mal quer kommen oder die anschreien. Das kann ja Folgen haben. Ne? Anderes Beispiel, wenn ich allein in der Wohnung gegen den Mülleimer trete, weil ich wütend bin oder den Aktenordner gegen die Wand werfe, dann mag das in Ordnung gehen, weil ich mich selbst oder andere auch nicht gefährde. Problem ist aber, dass ich damit den Körper auch weiter aktiviere. Also ich push den nochmal richtig, der Blutdruck steigt und dann kann es auch sein, dass ich meine Wut noch weiter anheize.
Ah, okay, du wirst dann, also erst bist du nur ein bisschen wütend und dann wirst du immer wütender vielleicht. Okay, verstehe.
Das kann so vorkommen. Mhm.
Aber ist das nicht auch eine Typfrage, wie ich mit Wut umgehe? Also ob ich eher so ein impulsiver Typ bin oder eher gelassen? Kann ich das überhaupt beeinflussen dann?
Also das ist irgendwo eine Typfrage, ganz klar, aber du kannst den Umgang mit Wut schon auch lernen, sagt Tobias Freier, der ist Facharzt für Psychologie und Psychiatrie.
Eine Wutreaktion ist wie andere Reaktionen auf emotionale innere Ereignisse auch potenziell steuerbar.
Also auch wenn du Wut empfindest, kannst du noch handeln. Du musst dann halt nur schauen, dass du die Wut umleitest. Das ist schwer, aber es geht.
Ja, eben. Das finde ich halt auch. Das ist schwierig. Wie kriegt man es denn hin?
Ja, Wut ist zwar akut, also eine ganz plötzliche Reaktion. Also du siehst etwas, dir wird was gesagt, was dich wütend macht. Das kommt dann ganz plötzlich, aber es kommt dann in drei verschiedenen Phasen auch und du kannst trainieren, damit umzugehen. Also wenn dich etwas triggert und du merkst, dem könnte ich jetzt aber oder ich würde dem jetzt am liebsten, dann musst du dazwischen gehen, innerlich diesen Impuls unterbrechen, zum Beispiel indem du dir eben zu dir selbst innerlich ganz leise oder auch laut sagst, Stopp! Und damit hast du diesen Reiz schon mal unterbunden.
Und dann?
Dann musst du diesen Wutreiz versuchen zu verlangsamen. Slow-Down-Strategie, sagt Psychologe Tobias Freier dazu. Also Zeit gewinnen ist ganz wichtig und auch das kann man trainieren. Und zwar, indem man sich dann langsame Verhaltensweisen antrainiert, die eigentlich so natürlicherweise gar nicht zu einer Wutsituation passen. Klassisches Beispiel ist Gähnen.
Also in einer Situation, wo mir eigentlich überhaupt nicht jetzt nach Gähnen zumute ist, sondern nach Schreien, Toben, was weiß ich, sich einzutrainieren, dann zum Beispiel künstlich zu gähnen oder irgendwelche Aktionen zu machen, die halt das ganze Ding verlangsamen und eher kontraintuitiv sind. Ja, das wäre was man trainieren kann.
Ja, und wenn man dann Zeit gewonnen hat, dann kann man umdenken und nach Lösungen suchen, weil die Wut hat ja einen Grund und den muss man dann suchen und versuchen, den Grund zu ändern. Deswegen sind so Kurzschlussreaktionen, wie jetzt bei Djokovic einen Ball wegfeuern, eigentlich gar nicht hilfreich.
Ich stelle mir vor, der hätte diese Taktik schon gekannt und hätte dann einfach auf dem Tennisplatz gestanden, hätte angefangen zu gähnen. Das wäre auch ein bisschen ulkig gewesen irgendwie. Aber besser als anstelle aus Frust die Bälle wegzuschlagen. Also Stopp sagen und gähnen hilft gegen Wutausbrüche. Dominik, kannst du eigentlich noch sagen, wie lange muss man sowas trainieren? Weißt du das? Wie lange dauert das? Kann man das sofort? Nee, ne?
Ich glaube nicht, dass man das sofort kann. Nee, das muss man lange, lange sich aneignen.
Okay, gut. Ich werde berichten von meinen Erfolgen dann beim Badminton. Gähnen und Stopp sagen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ihr habt vielleicht gedacht, boah, jetzt sind wir endlich durch mit dem Hin und Her und diesem Hickhack beim Brexit. Nee, das geht schön weiter. Boris Johnson, der britische Premier, macht ordentlich Druck gegenüber der EU. Morgen, am Dienstag, gibt es ja die nächste Verhandlungsrunde. Da will man sich eigentlich einigen auf ein Handelsabkommen. Und Johnson hat vorab schon gesagt, wenn es bis Oktober keinen Deal gibt, gibt es auch kein Freihandelsabkommen. Bedeutet, man hätte dann einen No-Deal-Brexit, also das, was eigentlich gar keiner so richtig möchte. Das kommt jetzt bei der EU eher mittelmäßig gut an. Im Update wollen wir deshalb mal gucken, wie verhandelt man denn in so angespannten Situationen am besten? Und das kann uns Claudia Kimmich sagen. Die ist Verhandlungsexpertin, die coacht Menschen vor wichtigen Gesprächen, zum Beispiel, wenn es ums Gehalt oder Ähnliches geht. Frau Kimmich, ist es eine gute Idee, in Verhandlungen einzusteigen mit so einer Maximalhaltung, mit so einer Maximalforderung, entweder das oder gar nichts?
Je nachdem, wenn Sie sagen, das ist mein Ziel und meine Schmerzgrenze, dann ist das schon okay. Also ich sage auch bei bestimmten Sachen, das mache ich für den Betrag oder ich mache es halt nicht. Aber tatsächlich muss ich dann bereit sein, halt auch die Konsequenz einzugehen. Und da ist es ja jetzt so, dass wir dieses Kasperltheater jetzt ja schon, wie viele Jahre geht es schon? Also, und es tut ja jedem Kasperltheater Unrecht, wenn wir es als Kasperltheater bezeichnen.
Wenn man mit so einer Maximalforderung reingeht, sagen Sie, dann muss man sich eigentlich seiner Sache sehr sicher sein oder man muss dann eben auch mit den Konsequenzen leben, wenn man dann eben sagt, na gut, am Ende, dann mache ich es eben gar nicht. Lassen Sie uns vielleicht auf der Grundlage nochmal gucken, wie läuft denn eine gute Verhandlung ab? Also wie geht man da rein, dass man irgendwie das Gefühl hat, so okay, ich glaube, ich komme heute relativ weit.
Ja, also ich denke, ein wichtiger Punkt ist wirklich diese Vorbereitung. Da wir jetzt nicht 7 Stunden Zeit haben, um eine komplette Verhandlung vorzubereiten, würde ich mich jetzt mal wirklich so auf das Ziel beschränken. Und ich sage immer, da ist ein in dieses Minimalziel, die Schmerzgrenze, unter die gehe ich nicht. Ein Okay-Ziel, damit fühle ich mich wirklich gut. Und mein Maximal- oder Idealziel wäre das, was ich so idealerweise erreiche, wo ich 3 Tage kreischend vor Erfolg unterm Kronleuchter hänge. Also diese 3 Ziele sich wirklich klar zu machen und sich auch klar zu machen, wenn meine Schmerzgrenze jetzt zum Beispiel beim Gehalt, keine Ahnung, 60.000 ist, Bruttojahresgehalt, bei 59.500 muss ich dann aufstehen und gehen. Oder eben, wenn ich in der bestehenden Verhandlung bin, muss ich dann wirklich mich ernsthaft wegbewerben. Und ich höre dann immer wieder, ja, aber es ist doch mein Traumjob, sage ich, das ist schön, aber schlecht für die Verhandlung.
Ja, da stimme ich Ihnen zu sogar. Andererseits, wenn ich so in eine Verhandlung gehe, dann muss ich mir meiner selbst und meiner Sache doch auch schon ziemlich sicher sein. Und das, glaube ich, das hat man doch vielleicht auch erst nach einigen Berufsjahren.
Ja, ich glaube, wenn ich mir die Schmerzgrenze sehr klar mache und sage, okay, ich übe jetzt vielleicht noch ein bisschen, zum Beispiel empfehle ich immer, geht erst irgendwo bei Unternehmen in Verhandlungen, wo ihr gar nicht unbedingt hinwollt. Da könnt ihr es nämlich schon mal austesten, wie ihr da gut verhandeln könnt. Also schon, wo der Job stimmt, aber wo vielleicht die Stadt nicht stimmt oder die Branche nicht stimmt oder sowas. Und natürlich sollte ich mir auf der anderen Seite klar sein, was kann ich und was bin ich wert und eben mit guten Freunden üben, sich zumindest selber aufs Handy aufzeichnen oder aber halt einfach mal zum Profi gehen. Ja? Also gerade bei der Gehaltsverhandlung amortisiert sich diese Ausgabe relativ schnell, wenn man dann hinterher vernünftig was erreicht.
Kommen wir noch mal kurz zurück auf Boris Johnson. Der hat ja jetzt einen Stichtag bzw. einen Stichmonat gesetzt. Er hat gesagt, also wenn bis Oktober dann nichts passiert, dann haben wir am Ende gar nichts. Wie wichtig sind so, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Stichtage?
Ich glaube, dass ein Stichtag schon sinnvoll ist, gerade bei so vertröstenden Geschichten. Ja, also wenn ich in der Verhandlung immer wieder weiter vertröstet wird, wenn dann. Ich habe das selber mal gehabt als Handballtrainerin, da konnte ich irgendwie meine Handballmannschaft ein halbes Jahr wegen dem Praktikumssemester nicht trainieren und habe gesagt, Kinders, wenn ihr bis zum so und so vielten keinen Ersatz für mich habt, dann mache ich danach auch nicht weiter. Und die haben mich halt nicht ernst genommen und dann hinterher gesagt, ja, aber wir geben dir jetzt mehr Geld. Und dann habe ich aber halt hinterher auch nicht weitergemacht, weil ich ernst genommen werden wollte. Und das Problem ist nur jetzt hier bei Boris Johnson, wie viele von den Stichtagen, die er vorher schon gesetzt hat, hat er denn eingehalten? Weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich die Glaubwürdigkeit. Mhm. Wenn ich also 27 Stichtage gesetzt habe und 27 nicht eingehalten habe, die Glaubwürdigkeit ist halt komplett im Allerwertesten.
Ja.
Ne?
Ja. Ich frage mich gerade noch, Frau Kimmich, wie kann man Sie denn eigentlich nicht ernst nehmen? Wenn Sie sagen, dann müsst ihr euch eine andere Trainerin suchen. Aber okay, das müssen wir an anderer Stelle nochmal diskutieren. Wann sollte man sich denn wirklich rausziehen aus so Verhandlungen?
Also wenn ich wirklich unterhalb der Schmerzgrenze bin, ja, ich hatte ganz witzig mal eine Klientin, die wollte 58.000 und sie haben ihr 32.000 angeboten und sie war dann sehr grantig und war aber vorher im Coaching und ist dann wirklich aufgestanden, hat langsam eingepackt und gesagt, oh, ich wusste nicht, dass es um einen Halbtagsjob geht, dann ist es für mich nicht interessant. Das war ziemlich rausgehen auf Augenhöhe und auch bei den Zielen ist wichtig, nicht nur eben die Geldfrage aufzuschreiben, sondern wie will ich denn auch den Job, ja, wie will ich selbstständig arbeiten, wie will ich einen Chef, wie will ich was weiß ich. Und einfach zu gucken, okay, was sind meine Mindestbedingungen? Wenn die unterschritten sind, dann heißt es aufstehen und gehen und dabei noch lächeln und winken idealerweise.
Frau Kimmich, vielen Dank, dass Sie uns das erklärt haben, wie man gut in Verhandlungen hineingehen kann, auch wenn die Situation vielleicht ein bisschen angespannt ist. Claudia Kimmich ist Verhandlungsexpertin und ich habe mit ihr gesprochen in Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.